Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Die Berlinale geht weiter. Sophie Reuss ist zu Gast und sagte heute über Sexszenen.
Wenn man in einem Raum ist, der voll ist mit Kameraleuten, Käsebrötchen und ich weiß nicht was, dann ist es ganz einfach, wenn man macht es, man ist erlöst vom Skript des eigenen Lebens, folgt einem Fremden.
Was sagt der Taktstock von Simon Rattle in der Staatsoper Unter den Linden und warum ist Alexander Kluge für viele Generationen eine Instanz? Themen dieser Stunde. Natürlich berichtet Fazit auch an Tag 4 über die Wettbewerbsfilme der Berlinale und noch ein deutscher Film ist im Rennen um den Goldenen Bären, A-E-I-O-U, das schnelle Alphabet der Liebe, gemacht von Nicolette Krebitz mit den großen Namen Sophie Reuss und Udo Kier. Anke Lewicke, alles dreht sich um die 60-jährige Anna und einen 17 Jahre jungen Mann, gespielt von Milan Herms. Was buchstabieren die beiden denn liebreich alles durch?
Naja, erstmal buchstabieren sie die Vokale und die Konsonanten. Also Sophie Reuss spielt Anna, eine Schauspielerin, deren große Zeit schon lange vorbei ist, um noch ein bisschen Geld zu verdienen, nimmt sie eben, wenn auch widerwillig, einen Job als Sprechlehrerin an. Und Adrian hat eine Sprachstörung und er ist auch ein Kleinkrimineller. Das weiß Anna auch schon aus eigener Erfahrung. Hat er doch ihre Handtasche geklaut. Und jetzt steht er plötzlich bei ihr im Wohnzimmer. Ja, und man kann nur sagen, wie Sophie Reuss als Anna dann den Sprechunterricht gestaltet. Das ist sehr unorthodox, sehr originell, würde ich auch noch gerne ein paar Stunden nehmen. Und diese Rolle der Anna hat Nicolette Krebitz extra für Sophie Reuss geschrieben, weil sie so fasziniert von der Schauspielerei ist, die sie immer wieder auf der Bühne in den Stücken von René Polesch gesehen hat.
Ich habe immer gefunden, dass dieses Zarte, was sie hat mit ihren Sommersprossen und diesen hellen Augen, zusammen mit diesen super krassen intellektuellen Texten, also so eine Kombination ist von einer tollen Frau, die ich halt einfach viel zu selten im Film sehe, die irgendwie nicht vorkommt, irgendwie Frauen überhaupt, wenn sie jetzt nicht mehr die sind, denen man ein Kind machen will oder so, dann sind die so oft entweder gemein oder sie sind immer nur noch für andere da.
Ja, also wie schon in ihrem vorherigen Film versucht Nicolette Krebitz wieder eine neue Geschichte zu erzählen. Also in Wild ging es ja um eine junge Frau, die aus unserer Zivilisation ausbricht und einem Wolf folgt. Und hier geht es eben um Anna, eine 60-jährige Frau, die überrascht von ihren eigenen Gefühlen für einen 17-Jährigen ist und die umso überraschter ist, dass dieser 17-Jährige auch diese Gefühle erwidert.
Nicolette Krebitz hat sich ja mit ihrem psychologisch genauen Film schon einige Lorbeeren verdient. Kann sie jetzt auch Komödie oder ist das gar keine?
Ja, es will schon eine Komödie sein und manchmal fehlt so ein bisschen Rhythmus, Timing. Und ich hatte ja gesagt, sie möchte eigentlich neue Bilder finden, aber dann sieht man doch eher so klassische Bilder. Sophie Reuss macht dann eben für Adrian mal die Gemüsesuppe warm oder rührt einen Kakao an. Ja, und dann kriegt sie irgendwann ein kleines Schwarzes von ihm geschenkt und sie läuft dann eben immer im engen Rock und auf High Heels rum. Ich meine, das macht Sophie Reuss schon mit einer ironischen Distanz, aber so richtig neu ist es auch nicht. Und es gibt auch immer eine Off-Stimme von Sophie Reuss, die von der Unmöglichkeit dieser Liebe erzählt. Also gerade dort draußen, aber dieses dort draußen und diese Unmöglichkeit wird eigentlich gar nicht erzählt und braucht nicht eine Komödie auch so ein bisschen Reibung. Und was mir letztlich auch ein bisschen fehlt, so beim Sprechunterricht muss sie ja manchmal dann seinen Bauch anfassen, um den Atem zu kontrollieren. So richtig Spannung kommt da eigentlich nicht auf.
Charlotte Gainsbourg spielt die Hauptrolle in Les Passages de la Nuit. Die Geschichte spielt in der Nacht, in der der Sozialdemokrat François Mitterrand zum Präsidenten Frankreichs gewählt wird. Was für eine Frau ist sie?
Ja, sie spielt Elisabeth, sie ist sehr schüchtern, sie hat nicht viel Selbstvertrauen, aber das Selbstvertrauen braucht sie jetzt gerade, denn ihr Mann hat sie verlassen, sie muss einen Job finden und möchte gleichzeitig aber noch für ihre beiden halbwüchsigen Kinder da sein. Also diese Elisabeth muss sich neu finden und erfinden, aber das ist ja auch eine Chance, so sich jenseits der klassischen Rollen von Mutter und Hausfrau neu zu definieren. Und man schaut Charlotte Gainsbourg schon gerne dabei zu, also manchmal ist sie auch überrascht. überrascht über ihren eigenen Mut. Sie schreibt ihrer Lieblingsmoderatorin vom Radio, bekommt dann einen Job als deren Assistentin angeboten, hat einen neuen Job und ja, einen neuen Job, eine neue Affäre. Und sie wird auch noch mal zu einem anderen Gegenüber für ihre Kinder.
Was aber mag den Regisseur Michael Erst zurück ins Jahr 1981 getrieben haben, die Pandemie?
Ja, nee, ich glaube, da kann ich nur diese Frage beantworten, wenn ich mal einen Blick auf das Gesamtprogramm bisher der Berlinale werfe. Also es gibt immer wieder Frauen-Emanzipationsgeschichten, die so, ja, zum Beispiel Nana aus Indonesien, der spielt in den 1960er Jahren, da geht es um eine Frau, die gegen die patriarchalen Strukturen kämpft, oder Call Jane, der US-amerikanische Film, da geht es wiederum um eine Hausfrau und Mutter, die sich einer Frauengruppe anschließt. Und Elisabeth ist auch so eine Identifikationsfigur. Also natürlich hat sich unheimlich viel getan in Sachen Emanzipation, Pro-Quote und so weiter. Aber vielleicht will das Kino jetzt gerade noch mal an Frauen erinnern, die eben vor 30, 40 Jahren noch alleine waren und sozusagen deren Geschichte noch mal erzählen, damit wir wissen, wo wir jetzt stehen.
Also keine wirklich leichte, luftige französische Geschichte.
Ja, die Franzosen haben es ja immer drauf, es dann doch leicht und luftig zu inszenieren. Und vielleicht gerät der Film dann an manchen Stellen doch manchmal zu glatt. Also es gibt so visuell und inhaltlich keine Widerhaken. Man schaut sich den gerne an, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass dieser Film ja einen großen Nachhall bei mir entwickelt hat.
Anke Lewicke über die Berlinale Wettbewerbsfilme Les Passagers de la Nuit und AEIOU, das schnelle Alphabet der Liebe. Teil 2 der Berlinale, Filme außerhalb des Wettbewerbs. In der Regie von Maggie Perrin ist heute Abend eine wahre Geschichte erzählt worden. Die des jungen jüdischen Grafikers Sioma Schönhaus, der 1942 in Berlin zum Passfälscher wird, um zu überleben. Verliebt ist der trotz allem wagemutige Sonny Boy in Gerda Weiß. Die spielt an der Seite von Louis Hofmann Luna Wedler, Shootingstar der Berlinale 2018. Jetzt ist sie in unserem Berlinale-Studio. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Woher Gerda kommt und wohin sie geht, das bleibt eine geheimnisvolle Figur. Was hat Ihnen an der Rolle am besten gefallen?
Ich würde sagen, genau das. Erstens mal hat mir das Drehbuch unglaublich gefallen. Dazu habe ich das Buch dann auch gelesen und es ist einfach unglaublich, was man da liest und man glaubt es fast nicht. Und dann auch mit Maggie Perrin zu arbeiten und Louis Hofmann. Und eben, wie Sie sagen, also Gerda ist ein richtiges Mysterium. Man weiß nicht genau eben, wer sie ist, was sie fühlt. Aber ich finde sie eine unglaublich starke Frau und sie musste von ganz jung auf irgendwie selber gucken, dass sie überlebt in dieser gefährlichen Welt und weiß auch ganz genau, wie sich präsentieren, wie sie sich geben muss, was sie von sich auch geben muss. Und dahinter, hinter diesen ganzen täglichen Masken, steckt aber eigentlich eine ganz sensible junge Frau, die so alt ist wie ich und die gezwungenermaßen irgendwie ihr normales Leben nicht mehr führen darf. Ja, das finde ich sehr tragisch, aber ich glaube, sie ist eine ganz wundervolle Seele. Ich mag sie sehr.
Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen. Je nachdem, ob Sie eine Figur mögen oder vielleicht nicht so mögen, verändert das Ihre Arbeit?
Nein, ich glaube, als Schauspieler muss man seine Rolle, seinen Charakter immer lieben. Also wir müssen auch, wenn wir eine schwierigere Person spielen müssen, verteidigt man ja die und man lebt sie. Und das ist aber auch immer ganz spannend, wenn man jetzt jemanden zum Beispiel nicht so mag, in solche Personen reinzuschlüpfen und die dann auch auf eine ganz andere Weise zu verstehen. Also ich glaube, das ist auch echt ein Geschenk, dieser Beruf für mein Leben, auch einfach dein Gegenüber wirklich auf anderen Ebenen zu verstehen, also besser zu verstehen. Ja.
Eben weil vieles über Gerda so unbekannt bleibt, ist für die Zuschauer so wichtig, was ihr Gesicht erzählt. Ja. War das für Sie eine besondere Herausforderung?
Das kann ich jetzt gar nicht so sagen. Ich glaube, für mich war eher schwierig, ihr Dilemma, das sie ja hat. Also dieses, ich darf niemanden reinlassen, ich darf niemanden zu nah an mich reinlassen. Dann kommt aber dieser tolle Sioma, der sowieso alle mit seiner Art ansteckt und den sie, glaube ich, auch richtig mag. Und der auch der erste Mann oder Person, der auch einfach lieb und lustig, den sie eigentlich reinlassen möchte. Und das dann schlussendlich aber auch wieder nicht geht, weil es einfach gefährlich ist.
2020 und auch 2021 waren für Sie wieder sehr, sehr produktive Jahre. Unter anderem verkörpern Sie ja in einer Serie auch Sophie Scholl. Und Sie haben jetzt gesagt, Sie haben die Erinnerungen von Sioma Schönhaus gelesen und dann das Drehbuch natürlich jetzt zum Film. Heißt das aber durch die Rolle der Sophie Scholl, dass Sie sich für die Gerda jetzt gar nicht mehr so sehr in deutsche Geschichte einarbeiten mussten?
Nein, das heißt es überhaupt nicht. Vor allen Dingen habe ich zum ersten Mal auch eine Jüdin spielen dürfen. Und das ist auch wieder etwas, was ich mit dem Beruf so toll finde. Vor allen Dingen deutsche Geschichte von dieser Zeit und das von ganz vielen verschiedenen Blickrichtungen oder Lebenssituationen zu sehen oder sich da reinzulesen und eben auch wieder Neues zu lernen und dieses Gefühl auch für all diese Menschen in dieser Zeit, wie schrecklich schwierig das auch war, das finde ich total schön und interessant, dass ich das lernen darf, dass ich da reintauchen darf.
Sioma Schönhaus hat ja mit viel Chuzpe den Nationalsozialismus überlebt. Mich hat sein Mut immer wieder überrascht, aber vielleicht ist das ja auch gar nicht das richtige Wort. Wie würden Sie es beschreiben? War er bis zu einem bestimmten Punkt vielleicht einfach naiv?
Ich glaube, was er macht, ist auch gleichzeitig so ein Selbstschutz. Und ich glaube, dieser Film zeigt uns auch einfach, dass man wirklich manchmal, und das ist vielleicht naiv gesagt, aber ich glaube wirklich auch daran, dass das Optimismus und Hoffnung, dass uns das wirklich manchmal das Leben irgendwie auch retten kann. So sehe ich das ein bisschen bei ihm.
Wo ist eigentlich gedreht worden und wie sind Sie mit den Pandemieauflagen klargekommen?
Also wir konnten da nicht drehen wegen dem ersten Lockdown und haben dann, ich komme gar nicht mehr mit den ganzen Lockdowns und
geht
so.
Geht jedem so.
Aber genau, wir haben in Luxemburg gedreht, ja.
Und diese Pandemieauflagen, haben die Sie sehr, sehr beeinträchtigt oder haben Sie die deshalb schon wieder vergessen, weil es dann so schlimm doch nicht war, weil einfach Ihre Arbeit im Vordergrund stand und der Rest musste mitgenommen werden?
Ja, genau. Also ich meine, wir waren einfach alle total dankbar, dass wir arbeiten durften. Und natürlich hast du die ganzen Maßnahmen. Du wirst getestet jeden Morgen. Du musst halt mit Maske rumlaufen. Aber das sind so kleine Sachen. Du kannst trotzdem eben deine Leidenschaft irgendwie ausleben. Und also das schlussendlich konnten wir spielen und diese wunderschöne Geschichte erzählen. Deshalb war das dann auch nicht so schlimm.
Der Passfälscher mit Luna Wedler, Weltpremiere auf der Berlinale. Ich danke für Ihre Zeit. Toi, toi, toi.
Vielen Dank.
Das London Symphony Orchestra folgt seit 2017 dem Taktstock von Sir Simon Rattle. Heute stand der langjährige Chef der Berliner Philharmoniker in der deutschen Hauptstadt wieder am Pult, allerdings in der Staatsoper unter den Linden. Denn Leos Janáček stand auf dem Programm, dessen Jenufer dem jungen Rattle so ans Herz ging, dass er die Orchesterleitung zu seinem Beruf machte. Heute nun die Oper »Die Sache Makropoulos«. Die Sache Makropoulos von Leos Janáček, die Geschichte einer 300 Jahre alten Sängerin, die mit wechselnden Namen, aber immer denselben Initialen, auch das Rezept für weitere 300 Lebensjahre sucht. Am Pult der Staatsoper Berlin nicht Hausherr Daniel Barenboim, sondern Sir Simon Rattle, Regie Klaus Guth, im Saal Opernkritiker Uwe Friedrich. Was für ein Bühnenbild war denn für die Inszenierung gebaut?
Etienne Plus hat einen wechselnden Raum, der doch gespiegelt ist, entworfen mit einem Mittelteil. Ich hoffe, ich kann es halbwegs verständlich erklären. Erst sehen wir eine Anwaltskanzlei, das ist sozusagen auf der rechten Seite. In der Mitte gibt es einen weißen, zeitlos, ortlosen Raum, wie ein Raumschiff, wie aus einem Science-Fiction-Film. Und links ist eine Theatergarderobe oder der Hinterbühnenbereich eines Theaters zu sehen. Das wird also von Bild zu Bild hin und her geschoben, dann wird umgebaut, es wird wieder zurückgeschoben. Dann ist auf der rechten Seite für das letzte Bild ein Hotelzimmer. Es sind genau die Orte, die vorgeschrieben sind im Libretto. Es ist auch die Zeit, die vorgeschrieben ist, nämlich die 20er Jahre, also für Leos Leos Janáček ein zeitgenössisches Stück. Das ist auch ganz wichtig, weil es nämlich um Jahreszahlen immer mal wieder geht und um die barocke Herkunft dieser Emilia Marti, Elina Makropoulos. Eine ziemlich verwirrende, verworrene Handlung um einen Gerichtsprozess, der ist aber eigentlich gar nicht so wichtig. Auch die Kostüme von Ursula Kudelhaf verweisen auf die 20er Jahre. Und das funktioniert sehr gut und ist ungeheuer schön anzusehen, weil es im Zusammenwirken mit dem Licht von Sebastian Alfons ungeheure Atmosphäre hat. Zwischen den Akten gibt es immer Szenen, in denen nicht gesprochen wird, in denen Emilia Marti ja die Zeiten wechselt, ihr Alter auch wechselt. Also auf einmal ist sie eine ganz alte Frau ohne Perücke, dann setzt sie wieder eine Perücke für eine Rolle auf und ist wieder die Junge. Es ist wahnsinnig faszinierend, dort zuzusehen.
Und die Inszenierung von Klaus Gut ist demnach jetzt das Sahnehäubchen oder komplementiert er das Ganze?
Er hat mit den anderen beiden oder den dreien, die ich genannt habe, sicher auch mit Simon Rattle sehr eng zusammengearbeitet. Das spürt man in der Konzeption, dass er, ursprünglich liegt dem eine Komödie zugrunde. Das hat Janáček nur in Ansätzen komponiert. Meistens gibt es nicht viel zu lachen in diesem sehr philosophischen Stück über das Sterben, über das angestrebte und dann doch verschmähte ewige Leben. Hier gibt es wirklich was zu lachen, immer mal wieder, weil es so Szenen gibt, wo diese jung wirkende, aber uralte Frau ihren Liebhaber vermisst und sagt über jemanden, der vor 100 Jahren gestorben ist, sagt sie, wie, der ist auch schon tot? Und dann taucht ein alter Mann auf, sie erkennt ihn erst gar nicht und freut sich dann, dass ihr früherer Liebhaber überhaupt noch lebt, was so eine ganz groteske Komik reinbringt. Es gibt noch einen Bewegungschor, Tänzer und Tänzerinnen, die sehr surreal erst die Angestellten der Anwaltskanzlei und dann im dritten Bild nochmal die Hotelangestellten spielen und dann kriegt man nochmal so eine Verschiebung der Bedeutungsebene. Man weiß nicht genau, wer kann die jetzt sehen? Kann Emilia Marti diese Figuren sehen? Sehen nur wir sie, weil alles sich umdreht? Es ist eine sehr tiefe Schichtung von Bedeutungsebenen. Dann gibt es noch ein kleines Mädchen im Barockkostüm und eine alte Frau, in denen Emilia Marti sich immer wieder sieht. Ungeheuer kunstvoll gemacht. Ich hatte auch den Eindruck, ich habe noch längst nicht alles gesehen. Obwohl ich versucht habe, mir alle Details wirklich anzuschauen, denke ich, ich sollte nochmal oder noch zwei oder dreimal gehen.
Das kommt ja nicht so oft vor, aber wir beide hören jetzt noch mal kurz rein in die Staatsoper Unter den Linden. Was sagt denn der strenge Musikkritiker zu diesem Abend?
Der strenge Musikkritiker ist absolut begeistert. Zuvörderst von Marlies Petersen als Emilia Marti. Es ist endlich mal richtig besetzt. Keine alte Frau, die eine alte Frau spielt, sondern eine junge Frau, die auch jung aussieht auf der Bühne. Es wird auf einmal klar, warum alle Männer von ihr fasziniert sind. Und sie hat einen ungeheuren Farbenreichtum in der Gestaltung dieser Partie zwischen Verzweiflung, Zynismus, Witz, Komik und einer ungeheuren Sehnsucht, schließlich einer Sehnsucht, einer Langeweile am Leben und einer Sehnsucht nach dem Tod. Auch die anderen sind wirklich toll besetzt. Bo Skofus als Jaroslav Pruss, ein tschechischer Adliger, so ein bisschen schmierig, etwas undurchsichtig. Oder als Dr. Kolenaty Jan Martinik, ganz wichtig, Natalia Skritska als Christa, die Emilia Marti bewundert. Und diese Sache Makropoulos ist nämlich die Formel für das ewige Leben. Die wird ihr dann geschenkt von Marlies Petersen, die sie zum Schluss verbrennt und gar nicht ewig leben will. Ein tolles Ensemble. Und wir haben ja schon die Ouvertüre vorhin gehört, die mit einem Wahnsinnstempo ungeheuer akkurat von der Staatskapelle gespielt wird. In einer tiefen Schichtung auch der Farben, der Motive, das hörte man wiederum ein bisschen in dieser Dialogstelle, die wir gehört haben. Das Stück hat ja die Herkunft aus der Komödie. Es wird wahnsinnig viel Text weggeschafft, auch zum Teil sehr witziger und sehr komischer Text. Und Rattle findet den Ton für diese gesungene, für diese immer gesungenen Passagen, die aber eigentlich ja vom Gesprochenen herkommen. Diese Partitur gehört zum Besten, würde ich sagen, was überhaupt je geschrieben wurde. Im 20. Jahrhundert auf jeden Fall. Und Simon Rattle schafft es, diese ungeheuer komplex geschichteten Ebenen der Partitur erstens immer durchhörbar und sängerfreundlich zu gestalten und mit dieser Präzision zusammenzuhalten und die Motive auch noch deutlich zu machen. Also es war ein ungeheuer beglückender Abend, wo man auch merkte, die Staatskapelle hat diese Herausforderung der Partitur mit Freuden angenommen, ein großartiger und sehr umjubelter Abend.
Umjubelt auch, weil endlich Simon Rattle wieder in Berlin war?
Er ist sicherlich auch ein Liebling des Berliner Publikums, klar, aber Janacek ist ihm eine Herzensangelegenheit und das kann er einfach. Es gibt auch tolle Janacek-Aufnahmen. Ich habe ihn sowieso als Operndirigenten immer ein bisschen lieber gemocht als als symphonischen Dirigenten und heute hat er diesen Ruf gerade bei Janacek wieder aufs Beste bewiesen.
Uwe Friedrich, sehr begeistert über die Sache Makropoulos von Leos Janacek, am Pult Simon Rattle, inszeniert von Klaus Gut. Die nächsten Vorstellungen sind in der Berliner Oper unter den Linden am 16., 19. und 22. Februar und im Deutschlandfunk Kultur hören Sie die Oper am 30. April. Jetzt geht's weiter mit Frederik Wirwig.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Schweizer Bevölkerung hat ein heftig umstrittenes neues Mediengesetz abgelehnt, das vor allem von Parteien links der Mitte unterstützt wurde. Nach Hochrechnungen stimmten 56% der Schweizerinnen und Schweizer gegen den Plan der Regierung, die staatliche Medienförderung auszuweiten. Katrin Hondl.
Damit sollten insbesondere regionale Angebote unterstützt werden, um in der viersprachigen Schweiz die Medienvielfalt zu erhalten. Aber nur in der französischsprachigen Westschweiz fand sich dafür eine Mehrheit in der Bevölkerung. Im Abstimmungskampf hatten vor allem rechte und nationalkonservative Politikerinnen und Politiker für das Nein zur staatlichen Medienförderung geworben. Sie bereiten jetzt eine neue Initiative vor, die die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Visier hat. Die rechte Schweizerische Volkspartei SVP, die bereits 2018 mit der sogenannten No-Billag-Initiative die Abschaffung der Öffentlich-Rechtlichen gefordert hatte, plant nun eine sogenannte Halbierungsinitiative mit dem Ziel, die Rundfunkgebühren um die Hälfte zu kürzen.
Die nigerianische Aktivistengruppe Serap hat bei Gericht Einsicht in einen Vertrag zwischen der Regierung und Twitter beantragt. Der Vertrag hatte dazu geführt, dass Twitter nach 6 Monaten Sperre wieder in Nigeria verfügbar wurde. Im vergangenen Juni hatte die nigerianische Regierung den US-Nachrichtendienst im Land abgeschaltet, nachdem Twitter eine Drohnachricht des Präsidenten an Rebellen entfernt hatte. Die Aktivisten wollen nun Einblick in die Akten, da sie befürchten, dass in der Vereinbarung die Meinungsfreiheit eingeschränkt wurde. Hollywood-Star Javier Bardem und der Film Der gute Chef sind die großen Gewinner bei der 36. Verleihung der spanischen Goya-Filmpreise. Für seine Rolle in der düsteren Komödie erhielt der 52-Jährige in Valencia seinen bereits 5. Goya in der Sprache für den besten Hauptdarsteller. Das Werk von Regisseur Fernando León de Aranoa erhielt 5 weitere Auszeichnungen, darunter die beiden wichtigsten für den besten Film und die beste Regie. Er wurde auch für das beste Originaldrehbuch, die beste Originalmusik und den besten Schnitt prämiert. Der Goya für die beste Schauspielerin ging an Blanca Portillo. In der diesjährigen Oscarverleihung sollen mehrere Moderatoren auftreten, das berichtet The Hollywood Reporter. Die 94. Ausgabe der Academy Awards, die am 27. März stattfinden soll, werde eine 3-teilige Show sein, bei der jeder Teil einen anderen Gastgeber haben soll. Nach 3 Jahren ohne Gastgeber hätten sich die Organisatoren für diese Strategie entschieden, um ein breites Publikum anzulocken, nachdem in den vergangenen Jahren die Zuschauerzahlen abgenommen hatten. Wer jedoch unter den 3 sein werde, wurde noch nicht bekannt gegeben. Als mögliche Kandidatinnen und Kandidaten werden der US-Talkmaster Jimmy Kimmel, die afroamerikanische Schauspielerin und Komikerin Tiffany Haddish und der britische Spider-Man-Darsteller Tom Holland gehandelt.
Antisemitismus, inwieweit der Vorwurf des Judenhasses instrumentalisiert und dabei je nach politischer Couleur definiert wird, darüber streitet man gerade und ist besorgt. Gehandelt hat die Redaktion des Duden, die Instanz für richtige deutsche Sprache. Sie will darüber nachdenken, ob sie das Wort Jude tatsächlich als diskriminierend einstuft. Gerald Beirut kommentiert.
Kein Zweifel, das Wort Jude ist als Schimpfwort gebraucht worden von den Nazis und davor. Und es wird immer noch als Schimpfwort gebraucht. Da hat der Duden schon recht. Leider ist in der Sprache immer noch zu spüren, dass das Wort Jude mal einem Todesurteil gleichkam. Es ist gar nicht so schlecht, darüber ab und an zu erschrecken. Der Duden schlägt also vor, anstatt Jude zu sagen, womöglich lieber mit Umschreibungen wie jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger oder Menschen jüdischen Glaubens zu arbeiten. Ich finde, beides am besten gar nicht sagen, liebe christliche und andere Mitbürgerinnen und Mitbürger, denn es gibt ziemlich viele ungläubige Juden. Wer seinen Glauben verliert, bleibt trotzdem Jude, weil Judentum kein Bekenntnis ist. Und die Bezeichnung Mitbürger klingt wie gerade auch noch Bürger, so als wären Juden eine Art Blinddarm Deutschlands. In meiner Geburtsurkunde steht bei Religion der Mutter mosaisch. Wer zu solchen Umschreibungen greift, der tut so, als wäre jüdisch sein an sich schon peinlich. Wenn man die Worte Jude und jüdisch tilgt, wird es andere Diskriminierungen geben. Großkapital, die von der Ostküste, die für so vieles verantwortlich sind und so viel Macht haben, darf man ja nicht laut sagen, aber sie wissen schon. Ich will mir das Wort Jude nicht nehmen lassen, das Wort, das schon in der Bibel steht. Juda hieß einer der 12 sagenumwobenen Stämme Israels und Juda hieß das Land, auch Jehuda oder Judäa. Juda hieß ganz am Anfang einer der Stammväter, der konnte ganz sicher nicht für den Antisemitismus. Sich selber Jüdin oder Jude nennen bedeutet vor allem, wie ich mich sehe, liegt bei mir und nicht bei den Antisemiten.
Ein Kommentar von Gerald Beirut. In seinem Namen liegt Wahrheit, denn klug ist er, der Alexander Kluge. Morgen wird der eigenwillige Geisteswissenschaftler und Medienmensch einer der tiefsinnigsten Weltendenker Deutschlands, 90 Jahre alt. Tobias Wenzel hat den bescheidenen Mann daheim besucht.
Gehen Sie mal davon aus, dass mich als Kind die Lichter, die Tiere, der Geruch fasziniert haben. Die ganze Zirkusarena wird unter Wasser gesetzt und dann sind Seelöwen da zu sehen. Und es ist etwas, was lebendiger ist als jedes Märchen.
Alexander Kluge erklärt in seiner Münchner Wohnung anhand einer Kindheitserinnerung, wieso der Zirkus in seinem filmischen und literarischen Werk ein wiederkehrendes Thema ist.
Aber interessant war natürlich, dass sich doch einige Ausdrücke der Zirkussprache in allen Sprachen sehr ähnlich sind. Und Zirkuskuppel, Artisten.
1968 erhielt Kluge, der Pionier des neuen deutschen Films, für Die Artisten in der Zirkuskuppel ratlos den Goldenen Löwen bei den Filmfestspielen von Venedig. Den Zirkus begriff er schon damals auch als Metaphernraum. Er stand nicht zuletzt für die studentische Protestbewegung, die, wie er es formuliert, mit neuen Einsichten und anspruchsvoller Theorie Akrobatik in der Zirkuskuppel betrieb.
Den Künsten in der Zirkuskuppel, sagen wir mal, des Gedankens, denen entspricht wiederum die Bodenhaftung. Da, wo die Elefantenfüße stehen, die ja von der Schwerkraft besonders zum Erdmittelpunkt gezogen werden. Das ist die zweite Seite. Also das heißt, man muss schwingen, fliegen, sich mit Theorie befassen und dann aber in der Praxis ankommen. Das ist mein Glaubensbekenntnis.
Die Zirkusmacher erscheinen durch ihre Kunststücke allmächtig. Das Allmachtsgefühl interessiert Kluge als etwas Hinreißendes, aber zugleich sehr Gefährliches. Der Autor, Filmemacher und Anwalt ist ein hellwacher Zeitgenosse und politischer Beobachter. Und so fürchtet er, dass sein Enkelkind, das nicht einmal ein Jahr alt ist, kriegerische Zeiten erleben könnte.
Ich möchte nicht dieses Kind im Jahre 2028 oder 2042, worauf sich schon Pläne in Russland und in den USA militärischer Art beziehen, in Gefahr wissen.
Nur mit Glück überlebte der damals 13-jährige Alexander Kluge 1945 die Bombardierung seines Geburtsortes Halberstadt. Noch schlimmer als dieses Erlebnis, sagt er, sei für ihn allerdings die Scheidung seiner Eltern gewesen.
Eigentlich will ich die beiden wieder zusammenkriegen. Das ist zwar unmöglich, aber das Poetische und auch die Musik rennen gegen das Unmögliche an.
So montiert der Zusammenbringer Kluge im Film Szenen, die auf den ersten Blick nicht zusammengehören. Etwa Artisten in einer Zirkusarena und einen Aufmarsch von Nationalsozialisten. Auch in seinen literarischen Texten, für die er liebevoll Worte nach ihrem Sinn abklopft, stellt er erhellende Zusammenhänge her. Seine Ausgangsmethode ist das Sammeln von Stimmen und Gedanken, um der Komplexität der Wirklichkeit gerecht zu werden.
Während das Gestalten, dass ich wie ein Dompteur mich dahinstelle und die Dinge paradieren lasse, wie die Löwen im Zirkus, das finde ich angeberisch. Ja, da bin ich der Meinung, man kann die Ich-Schranke senken.
In seinen Interviews für das Privatfernsehen ab Ende der 80er Jahre war Kluge deshalb meist nicht zu sehen, sondern nur aus dem Off zu hören. Der Gesprächspartner sollte im Fokus stehen, sich selbst außen vor lassen, um offen für neue Zusammenhänge zu sein. Das tut Alexander Kluge noch immer. In seinem aktuellen Buch Zirkus Kommentar verbindet er gar Artisten mit Engeln.
Oft sieht man unter der Kuppel des Zirkus Schutzengel springen. Wer will unterscheiden, ob das Zirkusartisten oder Engel sind?
Auch weil Alexander Kluge ja schon lange in München lebt, feiern ihn die Kammerspiele und das schon seit Monaten. Jan-Christoph Gockel gehört zum künstlerischen Leitungsteam, hat das Fest für Alexander Kluge an diesem Wochenende mit ausgerichtet und inszeniert im März an den Kammerspielen unter dem Titel »Wer immer hofft, stirbt singend« einige von den vielen Geschichten Kluges. Einen schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Ist es nicht erstaunlich, dass der Zirkus Alexander Kluge seit Jahrzehnten umtreibt?
Es ist erstaunlich, dass der Zirkus Alexander Kluge umtreibt und dass Kluge den Zirkus umtreibt oder die Menschen umtreibt. Und er verbindet das ja dann immer mit der Gegenwart, aber finde ich auf so eine ganz empathische Art und Weise, assoziative Art und Weise und nicht als plumpe historische Metapher, das ist ihm ja total fremd, sondern bei Kluge dürfen die Bilder ja miteinander spielen. Und ich glaube, er hat in diesen Jahrzehnten auch immer wieder unterschiedliche Generationen dazu gebracht, sich auch mit dem Zirkus, aber auch noch viel mehr mit seiner Arbeit zu beschäftigen.
Sie haben seit dem letzten Jahr einige Zeit mit Alexander Kluge verbracht. Ist seine Bescheidenheit ungefähr so groß wie seine Empathie?
Definitiv. Die Bescheidenheit ist groß, die Empathie ist groß, die Ungeduld ist auch groß.
Ah, ja.
Und die Suche nach dem nächsten Gedanken, nach dem Bild, das gar nicht vervollständigt wird, sondern, wie er dann immer sagt, durch einen Maulwurfstunnel woanders hinfindet. Und er hat auch gesagt bei einem unserer Treffen, Herr Gockel, so viel Zeit habe ich nicht. Ich bin fast 90.
Apropos Zeit, er sagt auch, wenn er arbeitet, dann habe er ein anderes Alter. So gesehen scheint er mir Mitte 40. Und ihn?
Mir erscheint, als wäre Alexander Kluge 9 Jahre alt. und ich glaube, das ist ja auch traumhaft, dass er sich das erhalten hat. Helge Schneider hatte gerade ein Video geschickt und hat dann in dieser unnachahmlichen Helge Schneider-Art am Klavier gesessen. Alexander, wir sind doch eigentlich wie Kinder. Wir haben uns eigentlich irgendwie auch geweigert, erwachsen zu werden.
Muss man sich seinen Gedankenspielen einfach ausliefern oder ist das zu sortieren?
Nee, man muss mitspielen oder sich bespielen lassen. Wir versuchen, glaube ich, einen Theaterabend zu machen, der im März Premiere hat, wer immer hofft, stirbt, singt, der sich vor allem auch dieser Prinzipien von Kluge annähert. Also seine Texte, seine Filme. Und die sind aber gar nicht zu trennen von von dieser Denke. Als wir uns am Anfang trafen, sagte Herr Gockel, meine Texte sind undramatisch. Das ist ganz schwer, dass Schauspieler das auswendig lernen, dann voreinander stehen und dann Konflikt spielen. Ich suche da was anderes. Und ich glaube, die Texte haben diese klugische Dialektik tief in sich. Und sind jetzt erstmal per se nicht, glaube ich, gedacht, um auf der Bühne veröffentlicht zu werden. Ich glaube, sie haben aber was tief Theatrales. Kluge sagt ja immer, für ihn ist so wichtig, dass Dinge gleichzeitig passieren. Das fehlt ihm eigentlich beim Film. Er will dann ja immer drei Bilder gleichzeitig montieren, die Triptychon-Montage. Und das ist ja Theater per se. Das passiert ganz viel gleichzeitig. Das heißt, wir versuchen eigentlich mit den Werken von Kluge zu kommunizieren.
Glauben Sie, ohne Adorno wäre er, was er heute ist?
Definitiv nicht. Und er fand das sehr berührend, dass er jetzt gerade nochmal seine Freunde, seine Inspirationen aufgerufen hat. Fritz Lang und Adorno. Dieses kooperierende Element, die Dialektik und die Kunst, das bringt er immer wieder zusammen. Und das finde ich auch ganz großartig und eine Inspiration jetzt auch für uns als eine ganz andere Generation, dass die Dinge sich begegnen dürfen. Die Forschungsfelder, Kunst und Wissenschaft. Und das finde ich nicht nur künstlerisch, immer noch einen revolutionären Gedanken, sondern auch gesellschaftlich.
mal ganz prinzipiell seinen Gedanken und Gesprächen zu folgen, die sind ja legendär. Das ist immer eine Herausforderung. Für mich gilt, dass er das Große der Welt in seinen persönlichen Geschichten so sehr spiegelt, dass es einen auch immer wieder tief berührt. Wie geht's Ihnen?
Es berührt mich sehr oft, es verstört mich und hinterlässt mich ratlos. Tolles Wort. Er sagt dann, Ratlosigkeit ist kein negativer Begriff, sondern man ist noch auf der Suche. Und die Trauer ist nicht ohne die Freude zu denken und das Berührende auch nicht ohne das Störende. Und ich habe nochmal daran gedacht, wie ich Kluge zum allerersten Mal begegnet bin. Nicht persönlich jetzt hier in München, sondern als 16-Jähriger, als ich Privatfernsehen geguckt habe und da durchgesäppt habe. Und dann kam diese DCTP-Sendung mitten in der Nacht, diese Intervention im Privatfernsehprogramm nach der Actionkomödie vor dem Erotikfilm, sendete Kluge ja diese Wahnsinnssendung da mit Peter Berling, mit Helge Schneider, wo die sich, Kult, das hat mich total irritiert. Ich habe das nie vergessen, aber ich dachte, wer zur Hölle sendet da in mein Jugendzimmer? Wer sendet da dazwischen? Und ich glaube, dieses Dazwischensenden, auch wenn es berührend und emotional ist, hat Kluge immer wieder den Gegenalgorithmus auch im eigenen Programm und sendet dazwischen, stört. Irgendwas geht auch schief. Es bleibt improvisiert, es bleibt skizziert. Und ja, und irgendwie dieses Bild ist bis heute auch noch für mich geblieben, dass Kluge da schwer auszurechnen, auf welchem Sendeplatz er jetzt genau ist, immer mal wieder dazwischen funkt.
Sagt Jan-Christoph Gockel von den Münchner Kammerspielen über Alexander Kluge, der morgen 90 Jahre alt wird. Herr Gockel, vielen Dank für Ihre Zeit. Einen schönen Abend.
Vielen Dank.
Alexander Kluge, diesen klugen Mann. Morgen früh um 8:15 können Sie ihn selbst hören im Deutschlandfunk Kultur. Der 90. Geburtstag von Alexander Kluge und die Berlinale. Beide Themen fand Klaus Bukatzky auch in den aktuellen Zeitungsfeuilletons.
Politik ist immer auch die Inszenierung ihrer selbst, denn Politik will wirken, klärt uns der Berliner Tagesspiegel auf. Es sagt etwas aus und soll etwas aussagen, wenn wir Olaf Scholz sehen, der lächelnd und in Jeans und grauem Pulli im Flugzeug nach Washington steht, schreibt Klaus Brinkbäumer in seiner montäglichen Kolumne über Politik und Sprache. Dass es diese Scholz-Fotos gibt, sagt uns, dass der Kanzler souverän zu Joe Biden fliege. Zu souveräner Politik gehört also auch immer ein Minimum an schauspielerischen Fähigkeiten. Andere machen das richtig professionell, etwa die deutsch-türkische Komödiantin Meltem Kaptan. Sie spielt nun im Film die Mutter von Murat Kurnaz aus Bremen, der 2001 verschleppt wurde und fast 5 Jahre unschuldig in Guantanamo saß, wie uns die Süddeutsche Zeitung an das Versagen von nicht sehr souveränen Schauspielpolitikern erinnert. Wäre es nach der Bundesregierung und nach dem damaligen Kanzleramtschef und gerade wiedergewählten Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier gegangen, säße er dort womöglich noch immer, schreibt Sonja Zekri und lobt dafür umso mehr Meltem Kaptan. Es ist ihre erste Hauptrolle und ein Casting-Wunder. Von der könnte manch ein Politiker auch mal Humor lernen. Wenn man eine türkische Frau in einem ganz kleinen Ort ist und wenn man eine eher kräftige Frau ist, wird man irgendwie lustig, erzählt die 41-Jährige im Interview mit der Tageszeitung Die Welt, wie das ist, wenn Frau mit türkischen Wurzeln im ostwestfälischen Harswinkel aufwächst. Ich wollte ursprünglich gar kein Comedian werden, ich interessierte mich für Journalismus. Ob sie da so viel hätte lachen können, wagen wir jetzt zu bezweifeln. Weltinterviewer Hans-Georg Rodeck meint, mit zunehmendem Alter scheint bei Komikern eine Sehnsucht nach dem Ernstsein aufzukommen. Meltem Kaptan dazu, die Sehnsucht bei mir war da und die wurde immer, immer stärker. Mehr in die Tiefe gehen, dich anders ausdrücken, ruhig rumblödeln, aber die Leute auch berühren. Dieser Spagat müsste einem gelingen. Hoffen wir das Beste für Sie, auch dass an Ihrem 90. Geburtstag die Feuilletons sich gegenseitig übertreffen, in Würdigungen eines legendären Schaffens, so wie bei diesem Jubilar. Ein Universalgenie, so die Welt. Ein hochorganisierter literarischer Sozialarbeiter, so die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ein herausragender Enzyklopädist, Schriftsteller, Filmemacher und Medientheoretiker, wie der Tagesspiegel Alexander Kluge zu seinem 90. Geburtstag gratuliert. Kluge ist nicht nur als Autorenfilmer der Geschichtenerzähler der Bundesrepublik, heißt es in der Süddeutschen. Tausende Seiten hat Kluge in 60 Jahren geschrieben. Er liefert damit die Bedingungen der Möglichkeit und der Leser, die Leserin ist angehalten, die Skizze auszumalen, den Entwurf zum Bau zu vollenden, einfach daran weiterzuarbeiten, so wie er es seit je mit seinen Geschichten macht, schreibt Willi Winkler. Kluge scheint nicht viel zu schlafen, wird uns in der Frankfurter Allgemeinen das Geheimnis eines unermüdlichen Schaffens auch im vorgerückten Alter erklärt. Seit seinem 80. Geburtstag vor 10 Jahren hat er, wenn wir richtig gezählt haben, mindestens 16 Bücher veröffentlicht, so Jürgen Kaube. Er ließ es sich nicht anmerken, wie überlegen er war, erinnert sich in der Welt Stefan Aust, der mit Alexander Kluge öfter zusammengearbeitet hat. Er hörte zu, auch jenen, die deutlich jünger waren und unerfahrener als er selbst. Er fragte nach. Glückwunsch.
Die Kulturpresseschau von und mit Klaus Pukatzki. Das war Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.